Grundlage für die heutige Predigt finden wir im zweiten Petrusbrief, im ersten Kapitel, in den Versen eigentlich 8 bis 11, aber wie auf eurem Gottesdienstzettel steht, möchte ich schon ab Vers 3 lesen. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierden in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allem Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Der Herr segne an uns sein Wort. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, wie ist es möglich, dass eine junge Freundin von mir, sie ist Christin, sie ist erst Mitte 20, sie ist jung verheiratet, hat jetzt frisch das zweite Kind bekommen und musste dennoch kurz nach der Geburt ins Krankenhaus eingeliefert werden, erneut mit der Diagnose mehrfacher, bösartiger Tumor im Bauch, Krebs. Und wie ist es möglich, dass sie dann nicht verzweifelt in ihrem Leben und nicht Gott die Schuld gibt, nicht an Gottes Allwissenheit und Liebe und Allmacht verzweifelt und zerbricht? Wie ist das möglich in so einer Situation? Stefan hat am letzten Sonntag in seiner Predigt von einer gewissen Hoffnung gesprochen. Und um diese Hoffnung geht es auch dem Petrus und darum auch in unserem Predigttext heute. Wir finden also die Antwort auf diese Frage in unserem Predigttext. Und dabei fordert uns unser Predigttext wieder sehr auf, gründlich zu lesen und genau darüber nachzudenken, was wir lesen. Denn beim einfachen Hören oder Drüberlesen, da könnte man eigentlich sehr schnell annehmen, ach, es liegt doch eigentlich wieder an uns, dass es mir gut geht. Es liegt an mir, ob ich in das Reich unseres Herrn Jesus Christus gelange oder nicht. Steht da doch, ob gewisse Dinge bei euch vorhanden sind, wir träge oder unfruchtbar sind. Wir sollen uns eifrig bemühen, unsere Erwählung festzumachen und so weiter. Aber ich frage, ist das wirklich so? Nun, es ist wieder einmal eine Sache des Blickwinkels, eine Frage des Blickwinkels, der uns dann auch zu dem richtigen Verständnis verhilft. Und auf den Blickwinkel, oder besser gesagt, auf den geistlichen Weitblick und Rückblick nimmt auch der Apostel Petrus in unserem heutigen Predigttext Bezug. Und darum trägt meine Predigt auch die Überschrift ein umsichtiger, nach vorne zurück, ein umsichtiger und tätiger Glaube erlangt feste Heilsgewissheit. Und wie der Apostel das genau meint, das wollen wir uns jetzt gemeinsam ansehen. Vers 8, ich lese ihn erneut. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe diesem Vers die Überschrift gegeben, die geistliche Aufwärtsspirale. In der Bibel, besonders im Alten Testament, finden wir eigentlich immer genau das Gegenteil. Da ist indirekt in den Geschichten von einer Abwärtsspirale ist da aufgezeigt. Bei allen religiösen Bemühungen haben es die Menschen doch nicht geschafft, sich einen Platz bei Gott zu erarbeiten. Je länger, je mehr fallen und verstricken sie eher noch mehr in die Sünde. Es musste erst Gott eingreifen und den Menschen von der Sklaverei der Sünde befreien. Durch seinen Sohn, der Retter, das heißt, der Christus ist. So sagt es Petrus und so wird es auch im Alten Testament vielfach angekündigt, so wie wir es heute auch in der Lesung gehört haben, in Daniel 7. Und jetzt kommt Petrus und schreibt uns, dass wir nicht mehr auf dieser geistlichen Abwärtsspirale sind, wie man besonders in dem Buch Richter im Alten Testament lesen kann. Nein, in der letzten Predigt über die vergangenen Verse haben wir gehört, dass Gott uns die Gerechtigkeit seines Sohnes geschenkt hat. Dass er uns mit seinem Heiligen Geist auch den Glauben an Jesus Christus geschenkt hat. Und dass er uns Christen darüber hinaus mit Verheißungen, mit Sonderrechten beschenkt hat. Und diesen Glauben sollen wir nun eifrig und fleißig ausleben. Erinnern wir uns an die geistliche Glaubensleiter aus der letzten Predigt, die wir eifrig Stück für Stück erklimmen sollen, aber nur erklimmen können, weil Gott uns hilft und uns dazu befähigt. Die Glaubensstufen bauen dabei wunderbar logisch aufeinander auf und greifen auch ineinander. Und genauso logisch geht es nun in Vers 8 weiter, weil Petrus nun die logische Schlussfolgerung des geistlichen Wachstums beschreibt. Denn wer glaubt und gemäß seines Glaubens handelt und lebt, der wird wiederum umso fester glauben. Deshalb können wir auch von einer geistlichen Wendeltreppe reden, die sich wie in einer Aufwärtsspirale gleichzeitig im Kreis, aber auch aufwärts bewegt. Wir sind dabei aufgefordert, das uns Mögliche hinzuzutun und fleißig Gottes Wort zu studieren, sodass auch Glaubensfrüchte wachsen. Petrus schrieb von dieser Notwendigkeit, ich denke, weil er bei diesen Worten schon an die Irrlehrer dachte, auf die er weiter auch in Kapitel 2 eingeht. Dort schreibt er nämlich in den ersten drei Versen, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Deswegen betont Petrus zu Beginn seines Briefes auch immer wieder, dass wir in Erkenntnis wachsen sollen, nämlich in der richtigen Erkenntnis über Christus. Auch Paulus hat uns diese Ermahnung mitgegeben, zum Beispiel im Epheserbrief im Kapitel 4. Da können wir in Kapitel 4 in den Versen 11 bis 15 lesen. Und er hat etliche als Propheten gegeben, als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Wir, Gemeinde, sind damit gemeint. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr unmündig sein und hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Wenn wir nicht in Heiligung leben wollen, dann zeigen wir gerade damit unsere Unwissenheit über die allergrundlegendsten Dinge des christlichen Glaubens und Glaubenslebens. In der Erkenntnis über Christus zu wachsen, heißt aber auch ganz praktisch, dass wir im Vertrauen auf die Wahrheit des Evangeliums immer fester und gewisser werden. Wir vertrauen dann immer mehr, dass Gottes Wort wirklich wahr ist. Petrus spricht daher in Vers 9 zwei Probleme an. Wem dagegen diese Dinge fehlen, sagt er, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. In dem zweiten Punkt meiner Predigt geht es dass der Glaube eines Christen umsichtig sein soll. Zweitens, ein umsichtiger Glaube. Als erstes nennt Petrus das Problem der Blindheit und dann erst der Kurzsichtigkeit. Das heißt, wir sollen eigentlich unseren geistlichen Weitblick schärfen im Gegenzug, den ich daher als ersten Unterpunkt behandeln möchte, den Weitblick. Bei der Reihenfolge des Petrus fällt natürlich sofort auf, dass Blindheit meines Erachtens merkwürdigerweise vor der Kurzsichtigkeit kommt. Sollte es nicht andersrum sein? Ist man nicht, bevor man vielleicht aus einer krankheitlichen Gründen erblindet, erst kurzsichtig und danach blind? Warum diese Reihenfolge? Nun, es gibt dafür zwei Möglichkeiten. Erstens, Petrus könnte eine Blindheit gegenüber den himmlischen Wahrheiten meinen, wobei sich ein geistlich Blinder gleichzeitig nur eine Kurzsichtigkeit für die irdischen Dinge bewahrt. Das, was direkt um ihn her geschieht, das sieht er noch, aber für die geistlichen himmlischen Wahrheiten ist er wie blind. Könnte sein. Sehr logisch ist aber auch zweitens die Möglichkeit, nämlich dass das griechische Wort hier für blind nicht wie blind übersetzt wird, sondern mit blinzeln. Und dieses Blinzeln drückt ein absichtliches Verschließen der Augen aus, ein Abwenden von Christus und vor geistlichen Wahrheiten. Und nach diesem mit diesen absichtlichen Verschließen der Augen hat man nur noch eine Kurzsicht für die Dinge um einen herum wiederum. Beides ist möglich und macht die Nennung der Kurzsichtigkeit als zweites durchaus plausibel. Blind und kurzsichtig zu sein in geistlicher Erkenntnis bedeutet dann auch, dass man keinen Vorausblick, keinen Weitblick hat auf das vor uns Liegende, auf das vor uns Seiende in der Zukunft. Es fehlt aus christlicher Perspektive die Ewigkeitsperspektive. Das Ziel des christlichen Lebens ist dann nicht mehr bewusst vor Augen. Ja, vielleicht wegen der Dinge, die um uns herum passieren. Vielleicht wegen der Nöte um uns herum. Vielleicht, weil die Christen damals sehr von der Obrigkeit bedrängt wurden. Ja, wie es auch Daniel schrieb, diese weltlichen Herrscher, die so mächtig beschrieben werden in den ersten Versen Daniel 7. Und deswegen nennt Petrus das Ziel in Vers 11. Es ist das ewige, andauernde Reich, von dem auch bereits Daniel geweissagt hat in seinem Kapitel 7 ab Vers 13. Ich lese noch einmal. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihm gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Ist es nicht das, was wir auch zur Himmelfahrt feiern? Was hier schon im Alten Testament vorausgesagt wird, hat sich an Himmelfahrt erfüllt, als unser Herr Jesus Christus zurückgekehrt ist zu seinem Vater und die Herrschaft wirklich übernommen hat. Diese wird zwar jetzt, dieses Reich wird auch jetzt schon an jedem Gläubigen sichtbar, der Christus seinen Herrn nennt, aber es wird eben erst in der Zukunft ein sichtbares Reich werden und vollkommen offenbart sein. Aber Petrus spricht nicht nur von einem fehlenden Weitblick für die Zukunft, also dieser fehlenden Ewigkeitsperspektive, würde ich sagen, sondern er spricht auch von einem fehlenden Rückblick. Der Rückblick auf das bereits Vergangene. Der zweite Punkt deswegen um den Rückblick. Wer geistlich kurzsichtig ist und auch nicht zurückblickt und sich nicht an das Werk Christi erinnert, der hat logischerweise vergessen, was er bereits durch Christus erlangt hat. Nämlich die Rettung von den eigenen Sünden, die Christus bereits vollkommen erwirkt hat. Und mit der Reinigung könnte vielleicht auch die Taufe gemeint sein, an dessen Wirksamkeit man nicht mehr im Glauben festhält. Deshalb ist es gut, dass wir unsere Taufe an unserem Tauftag uns daran erinnern. Zumindest am Tauftag. Und deswegen ist es gut, dass wir uns immer wieder neu mit den geistlichen Wahrheiten beschäftigen, die wir doch schon kennen. Dass wir uns die immer wieder ins Gedächtnis rufen. Deswegen ist es gut und richtig, dass wir in unserer Gemeinde eine Bibelstunde haben. Und es ist auch gut, wenn ihr zum Gottesdienst kommt und zum Katechismusunterricht. Oder wenn ihr zu Hause eine tägliche stille Zeit oder Bibelandacht habt. Damit das Wissen um Christus und das, was er für uns getan hat, wach bleibt. Aber leider gibt es immer wieder Christen, die Petrus und auch zu unseren Zeiten, zu Petrus Zeiten und auch zu unseren Zeiten, die denken, dass das nicht reicht. Dass das nicht sein muss, sondern dass es eben gerade reicht, wenn man sich einmal bekehrt hat und nun an das Verstandene glaubt und fertig. Ich habe solche Christen kennengelernt. Sie leben für sich zu Hause, ohne Gemeinde, ohne Gemeindezugehörigkeit und regelmäßig in der Bibel lesen. Naja, das muss ja doch auch nicht sein. Ich habe es doch verstanden. Ich bin errettet. Aber so einfach ist das leider nicht. Für einen Gläubigen gilt das gleiche Sprichwort, wie merkwürdigerweise heutzutage in unserer freien Marktwirtschaft. Da heißt es, Stillstand ist Rückschritt. Wie es Dr. Andreas Dombrit, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bundesbank, in seiner Rede letztes Jahr auf der Investor-Konferenz sagte. Stillstand ist Rückschritt. Und das gilt auch in geistlichen Dingen. Für einen Christen, der seine Augen vor geistlichen Wahrheiten verschließt und sich nicht mehr mit dem Heilswerk Christi und den Grundlagen unseres Glaubens beschäftigt. Wer das tut, fängt nämlich im gleichen Augenblick an, das, was er eigentlich weiß, wieder zu vergessen. Nun nicht sofort von heute auf morgen. Aber es beginnt. Und ich meine jetzt nicht, dass jetzt eine große Gefahr besteht, wenn man mal nicht in der Bibel gelesen hat, wenn man mal nicht Andacht gehalten hat. Oder wenn das ab und zu vorkommt. Aber wenn aus diesem Mal nicht ein immer mal wieder nicht wird, ja, dann kann es auch ein schleichender Prozess sein, der zu einem überhaupt nicht mehr in der Bibel lesen führt. Wenn man das geistliche Glaubenswachstum schleifen lässt, kann daraus irgendwann solch eine große Trägheit entstehen, die das Wachsen in der Erkenntnis dann gänzlich zum Stagnieren, zum Stillstand bringt. Und die logische Folge ist dabei leider, wenn nicht auch gerade der Heilsverlust, dann doch der Verlust der Heilsgewissheit und der Dinge, die mich fröhlich machen können im Glauben. Und auch geistliche Unreife, ja auch Fruchtlosigkeit. Mit der Frucht des Glaubens ist es jedoch so, dass wir nicht nur die Geschwister in unserer Gemeinde, dass wir uns gegenseitig damit dienen können und Früchte erkennen und uns gegenseitig hilfreich und nützlich sein können, sondern dass dabei auch ein sehr großer Gewinn für mich selbst entsteht, wenn ich an mir selbst geistliche Früchte erkennen kann. Denn aus diesen geistlichen Früchten wird auch mein Wissen darüber, dass ich zu Christus gehöre und dass ich mein Heil in Christus habe, auch immer gewisser. Und das sagt auch Petrus hier, und deswegen handelt mein dritter und letzter Punkt dieser Predigt um die Heilsgewissheit. Das ist das, was auch Stefan in der letzten Predigt angesprochen hat, von dieser gewissen Hoffnung, die wir Christen haben. Das theologische Fachwort ist da die Heilsgewissheit. Und sie wird von vielen bezweifelt, dass sie nicht notwendig sei. Heilsgewissheit könnte uns doch träge machen in unserem Glauben. Oder wie manche mit mir im Gespräch schon sagten, hilft uns nicht gerade der Zweifel, in unserem Glauben zu wachsen und oder mit unserem Glauben auf rechte Weise umzugehen, tolerant genug zu sein und so weiter und so fort. Aber wer den Blick nach vorn nicht mehr hat und auch nicht mehr zurück, der hat demnach auch keine Ewigkeitsperspektive und hat vergessen, dass er die Sündenvergebung in Christus bereits erlangt hat. Und dem fehlt gleichzeitig die Gewissheit seines ewigen Heils bei Gott. Und diese Heilsgewissheit zu erlangen und zu behalten, und das ist, denke ich, das Hauptanliegen von Petrus in seinem zweiten Brief. Und deshalb gehe ich mit vielen Auslegern mit, die sagen, der 10. Vers und der 11. Vers, das sind die Schlüsselverse für den zweiten Petrusbrief. Ich lese sie noch einmal. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Darum, damit dein geistliches Leben nicht unfruchtbar bleibt und damit du immer größere Heilsgewissheit bekommst, darfst du eben nicht faul sein und träge werden, sondern sollst dich fleißig bemühen, immer mehr in der Bibel über den dreieinigen Gott zu erfahren, über seinen Sohn und was er für dein Leben will. Durch die Heilsgewissheit über dein Heil, das heißt darüber, dass Jesus wirklich für dich gestorben ist und dass du wirklich gerechtfertigt bist vor Gott und wirklich einmal bei ihm in der Ewigkeit sein wirst. Durch diese Heilsgewissheit wirst du erst in der Lage sein, Gott hier auf Erden auch in rechter Weise zu dienen. Und zweitens kannst du außerdem aus der Gewissheit über dein Heil immer wieder neue Kraft schöpfen, um selbst wiederum Zeugnis zu geben. Du kannst Kraft schöpfen, um die Gebote Gottes zu halten. Oder wenn es dir nicht gut geht oder wenn du krank bist. Auch wenn wir dafür verspottet werden, für das, was wir verkündigen. Aus der Heilsgewissheit können wir die nötige Kraft zur Verkündigung und zum Leben im Glauben bekommen. Und damit sind wir wieder bei meiner Freundin, von der ich zu Beginn erzählt habe. Sie verzagt eben nicht an der Krebsdiagnose, weil sie ganz gewiss ist darüber, dass Jesus für sie gestorben, auferstanden und zum Himmel gefahren ist. Sie weiß, dass unser Erlöser wirklich lebt und regiert, wie es schon Daniel verheißen hat. Sie weiß, dass Christus unsere Schwachheit versteht, wie es im Hebräerbrief heißt, im 4. Kapitel, dass er, unser Erlöser, durch den Himmel durchschritten hat. Und dass er bis in alle Ewigkeit für unsere Anliegen vor unserem Vater eintritt. Sie weiß, dass Gott die Macht hat, sie von dem irdischen Tode auferstehen zu lassen. Denn er hat diese Macht bei der Auferstehung seines Sohnes bewiesen und bei der Himmelfahrt. Und er hat ihr und auch allen anderen Gläubigen diese Auferstehung versprochen. Sie und ihr Mann, sie wissen, wo sie hingehen nach dem Tod. Es geht auf keine Reise durchs Reich der Toten, sondern sie kehren heim in das Reich unseres Vaters, das kein Ende hat. Und dieser feste Glaube gibt ihnen und er soll auch uns und euch Mut geben, getrost und unverzagt zu leben und auch zu sterben. Dann werden wir nämlich nie zu Fall kommen. Das bedeutet, dass wir unser Heil nie verlieren werden. Ich denke nicht, dass es hier um Sünden geht, dass wir, wenn wir so leben, niemals sündigen werden. Aber wir werden nie das Heil verlieren und nie unsere Heilsgewissheit darüber. Wenn wir im Glauben handeln und unser Leben Glaubensfrüchte trägt, können wir erkennen, dass wir wirklich Christen sind und zu Gott gehören. Und daran wird wiederum unser Glaube wachsen, wie ein Muskel, den man trainiert. Wenn ich im Fitnessstudio 60 Kilo Gewicht stemmen kann, dann weiß ich, dass ich auch meine Frau hochheben kann. Ich habe meinen Muskel dafür trainiert. Und mein Erkenntniswachstum und meine Glaubensfrüchte, sie sind kein Mittel, womit ich mir Einlass in das himmlische Reich verschaffe. Das meint Petrus hier nicht. Wir sollen seine Gebote, Gottes Gebote, nicht einhalten, um im Gegenzug Eintritt in das ewige Leben zu haben. So dürfen wir Vers 11 nicht verstehen. Dass uns der Eingang in Christi Reich reichlich gewährt wird, Dieses reichlich bekräftigt hier einfach nur das Bürgerrecht im Reich Christi, welches wir jetzt schon haben. Das heißt, ein Christ, dem man sein Christsein anmerkt, ja, der kann sich auch gewiss sein, dass er auf jeden Fall, das meint hier reichlich, aufgenommen wird ins ewige Reich Gottes. Der Christ, der die angeführten geistlichen Eigenschaften der Verse 3 bis 7 anstrebt, der vergewissert sich selbst durch seine geistliche Frucht, dass er von Gott wirklich berufen und auserwählt ist. Er vergewissert sich, dass er rechtlich gesehen bereits schon jetzt Bürger in Gottes Reich ist und dass er auch am Tag der Wiederkunft Christi in dieses Reich eingehen wird, was dann sichtbar geworden ist. Und daher frage ich euch, ist es nicht töricht, wenn ein Christ nicht den Weg der Heiligung anstreben wollte? Geht es dabei doch nicht um das Heil an sich? Das werde ich nicht verlieren, auch wenn ich nicht so reichlich Frucht trage und nicht unbedingt Heilsgewissheit habe. Aber es geht dabei um die Heilsgewissheit über dein Heil. Und was ihr bereits gehört habt, hat dieses eben wunderbare Folgen für uns. Es gibt uns Kraft, es rüstet uns zu, auch unter Druck und Last immer wieder unseren Herrn und Heiland zu verkündigen. Amen. Und der Friede Gottes und alle Vernunft, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.